ARD.
SWR Kultur. Forum.
Mit Geli Henselt und dem Thema Zölle gegen freien Handel. Trumps Angriff auf die Weltwirtschaft. Es ist gar nicht so leicht, in diesen Tagen den Überblick zu behalten, wer gegen wen Strafzölle verhängt oder doch wieder nicht. Donald Trump hält die Weltwirtschaft auf jeden Fall ziemlich in Atem. Stand jetzt, kann sich aber natürlich sekündlich ändern, Stand jetzt sind die Strafzölle gegen Kanada und Mexiko erstmal wieder ausgesetzt, die gegen China bleiben bestehen. Und die EU, die fürchtet, dass sie die nächste auf der Strafzollliste des amerikanischen Präsidenten sein könnte. Zumindest rechnen einige mit dem nächsten Erpressungsversuch von Donald Trump. Was bedeutet diese, ich sag mal, erastische Zollpolitik für den weltweiten Handel? Und wie ist Deutschland und wie die EU darauf vorbereitet? Das diskutieren wir in diesem Forum in SWR Kultur. Mit dabei sind Jürgen Mattes vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Henrik Kafsack. Er ist EU-Korrespondent der FAZ. Und mitdiskutieren wird auch Dr. Stormy Annika Mildner vom ESPEN-Institut Deutschland. Frau Mildner, das konservative Wall Street Journal hat angesichts der US-amerikanischen Zollpläne gegen Kanada, Mexiko und China vom dümmsten Handelskrieg der Geschichte geschrieben. Würden Sie sagen, das ist eine korrekte Einordnung?
Würde ich schon sagen, vielleicht nicht ganz so spitz formuliert, aber was klar ist, ist, dass es bei Handelskriegen oder Handelskonflikten und bei der Erhebung von Zöllen eben keine Gewinner gibt, sondern eigentlich nur Verlierer. Und was das bedeutet ist, Zölle führen zu höheren Kosten, zu höheren Preisen. Das wird an die Konsumenten weitergegeben. Gerade in den USA ist das ja ein großes Thema, auch im Hinblick auf die Inflation, also höhere Kosten für die Konsumenten, aber eben auch höhere Kosten für die Produzenten und nicht nur für diejenigen, die aus dem Ausland in die USA exportieren, sondern eben auch für amerikanische Produzenten, weil diese ja auch Inputs für ihre Produkte, Vorprodukte importieren. Das führt wiederum zu höheren Kosten für die Produktion. Auch das wird an den Konsumenten weitergegeben. Und letztendlich zeigt eben auch die Geschichte, Protektionismus ist nicht gut für die Wettbewerbsfähigkeit. Es gibt immer mal wieder Gründe, wo Zölle gerechtfertigt sind, eben um unfairen Handel auszugleichen. Aber grundsätzlich ist es so, dass Zölle einfach kein gutes Instrument sind, um die Wirtschaft zu steuern. Also grundsätzlich keine gute Idee, weder für die USA noch für den Welthandel.
Herr Mattes, macht uns so ein Handelskrieg, wie ihn Trump möglicherweise jetzt anzettelt, am Ende einfach dann unterm Strich alle ärmer?
Ja, da kann ich Frau Mildner sozusagen nur zustimmen. Wir wissen insbesondere auch aus der Erfahrung der 1930er Jahre, also der Zeit der großen Depression, haben die USA damals auch die Zölle auf über 20.000 Produkte stark nach oben gefahren. Da ist ein weltweiter Handelskrieg ausgebrochen und am Ende waren wirklich alle ärmer. Dann kam noch der Zweite Weltkrieg dazu und die große Einsicht danach war, das muss komplett anders werden, als es vor dem Zweiten Weltkrieg war. Deswegen hat man die internationalen Institutionen aufgebaut, wie das GATT, später jetzt die WTO und den Internationalen Währungsfonds, und versucht, eine Welt zu schaffen, in der ein solches Aggressionsszenario und ein solches Protektionismus-Szenario, ein solcher Handelskrieg dann nicht mehr vorkommen. Leider bricht Trump damit und das ist etwas, was in der Tat ja aus unserer Perspektive, aber auch aus der globalen Perspektive fatal ist.
Also dieser Handelskrieg auch aus Ihrer Sicht eine dumme Idee. Trotzdem hat es in der Vergangenheit ja nicht dazu geführt, dass Trump so eine, in Anführungszeichen, dumme Idee dann einfach ein für alle Mal beerdigt. Herr Kafsack, wie groß ist denn im Moment in Brüssel die Angst, dass Trump auch die EU, also auch uns, mit Strafzöllen belegt? Auch wenn es vielleicht ökonomisch oder sicher ökonomisch gar nicht so clever aus seiner Sicht ist. Also fürchten die trotzdem, dass es kommen wird und dass es auch bald kommen wird?
Angst ist natürlich jetzt ein sehr großes Wort, aber ja, es rechnen alle damit, dass die EU die nächste auf der Liste ist und gehen zumindest davon aus, dass es entweder auf einzelne Produkte, Stichwort Autos wäre naheliegend, weil es entsprechend auch Schmerzzölle erhoben werden oder aber auch pauschal. Am Ende ist es natürlich Spekulation, aber es richten sich praktisch alle darauf ein, dass dieser Schritt geschehen wird. Nur kurz zum Thema dumme Strategie. Ich bin mir nicht so sicher. Bisher funktioniert es doch ganz gut für ihn. Er überzieht praktisch Mexiko, China und Kanada mit Zöllen. Die reagieren sofort, drehen sofort bei. machen Zugeständnisse, damit kann er punkten. Die Zölle greifen ja erstmal noch nicht. Soll heißen, ich habe im Augenblick das Gefühl, das ist eher eine Strategie, alle mit so einer Art Shock and Awe, wie man mal gesagt hat, also die ganze Welt in Bann zu schlagen, zu gucken, was er da rausschlagen kann an Zugeständnissen. Und ob es dann am Ende zu einem wirklichen Handelskrieg kommt, einem globalen, ist ja dann nochmal eine ganz andere Frage. Und er hat ja auch durchaus immer schnell dann beigedreht und erstmal die Zölle zumindest ausgesetzt, wenn es um Kanada und Mexiko geht.
Also ich drohe mit 25% auf alles, dann machen die mir Zugeständnisse und dann kann ich erstmal mich entspannt zurücklehnen und sagen, okay, wir vertagen das Thema Zölle. Also er ist ja als Dealmaker bekannt, könnte ja auch eine clevere Strategie sein, Herr Mattes.
Ja, natürlich hat man Macht und hat Einfluss, weil Kanada und Mexiko sehr stark von den USA abhängen, hat Trump da natürlich einen erheblichen Hebel in der Hand oder letztlich eine Keule, wenn man so will, mit der er jetzt erstmal durch die Gegend fuchtelt und da bekommt man natürlich Angst. Es gibt auch in der ökonomischen Theorie für ein großes Land die These, dass es Sinn machen kann, einen gewissen positiven Zoll zu erheben, weil man die Weltmarktpreise beeinflussen kann und am Ende davon profitiert. Diese These baut aber darauf auf, dass es keinen Gegenschlag gibt. Und den Gegenschlag wird es aber sehr wahrscheinlich geben. Zumindest China hat schon Gegenmaßnahmen zumindest angefangen und die EU droht sie an. Deswegen ist zumindest aus der ökonomischen Theorie halt her diese Idee, wir nehmen Zölle und profitieren am Ende davon, verkehrt politisch. Ja, da ist natürlich die große Gefahr, dass Trump tatsächlich droht, andere sich bewegen und er möglicherweise am Ende bekommt, was er haben will, weil die USA so eine große Macht sind. Aber es ist ja sozusagen das große Thema. Am Ende lebt man in einer immer komplizierteren Welt, nur dann halbwegs friedlich zusammen, wenn man auch halbwegs kooperativ agiert.
Dann macht es vielleicht auch nochmal Sinn, sich vor Augen zu führen, warum Trump diese Strategie verfolgt und welche Ziele er hat. Und als erstes würde ich uns gerne nochmal daran erinnern, dass er eben eine andere Wahrnehmung von Handel hat, als das seine Vorgänger hatten und als es eben auch unter uns Ökonomen normalerweise der Fall ist. Also er sieht Handel als Nullsummenspiel, also das heißt, der eine gewinnt, der andere verliert, Exporte sind gut, Importe sind schlecht und Handelsbilanzdefizite der USA sind ein Beweis dafür, dass andere Länder unfair handeln und sein Fokus liegt eben eher auf dem Warenhandel als auf dem Dienstleistungshandel. Und dieses Gedankengut spiegelt sich in vielen von dem wider, was er eben macht. Und das ist, glaube ich, schon mehr als Strategie. Das ist tatsächlich eine andere Überzeugung. Und wenn man sich jetzt anschaut, was er will mit diesen Zöllen, würde ich sagen, es gibt vier Ziele, die er verfolgt. Das erste ist, er sieht eben den unfairen Handel international, unfair von Seiten Chinas, aber auch von seitens der EU, auch
aber
von
aus seiner Sicht unfair.
Aus seiner Sicht unfair. Und er guckt eben auf die Handelsbilanzüberschüsse dieser Länder und auch die Praxisen und sagt, das ist unfair, da schlage ich jetzt einen Zoll drauf, um das eben auszugleichen. Das zweite ist, er will Staatseinnahmen generieren und mit diesen Zolleinnahmen Steuersenkungen gegenfinanzieren. Das dritte, was er immer wieder auch gesagt hat, er will die industrielle Basis der USA stärken und durch diese Zollbarrieren einen Anreiz für ausländische Unternehmen schaffen, in die USA zu gehen, dort zu produzieren. Und der letzte, und das, darüber haben wir jetzt viel geredet, eben Zölle als Druckinstrument, um andere Politikziele zu erreichen. Und diese vier Ziele stehen so ein bisschen auch im Widerspruch miteinander. Und deswegen ist es gar nicht so einfach zu sagen, seine Strategie geht auf oder geht eben nicht auf, weil es von vielen verschiedenen Faktoren abhängt.
Okay, aber jetzt mal mit Blick auf Mexiko und Kanada. Würden Sie denn sagen, politisch hat er seine Ziele jetzt erreicht? Also er hat ja gesagt, es geht da auch eben um das Thema Drogen, es geht um Waffenschmuggel, den beide Länder eben entschiedener angehen müssten. Hat er da jetzt einen Stich gemacht?
Politisch würde ich sagen, erstmal war das durchaus erfolgreich. Wobei das Schöne ist ja bei Trump, also in Anführungsstrichen schön, dass man gar nicht so genau weiß, was er eigentlich erreichen wollte mit diesen Zöllen. Im Nachhinein wurde das entsprechend von seiner Entourage so dargestellt, dass es ihm primär um Drogen und Migration ging. Und man kann zu Recht annehmen, dass es ihm eben auch um den handelspolitischen Teil ging. Also tatsächlich, dass er auch geglaubt hat, dass er da im Handel Fortschritte für sein Land erreicht und er da ziemlich schnell erkannt hat, dass der Schuss nach hinten losgeht, dann wäre es zumindest an dieser Front kein Erfolg für ihn. Also, aber das ist halt Trump. Es ist nicht ganz so klar zu erkennen, ob er jetzt gewonnen oder verloren hat. Wichtig für ihn ist das im Zweifel auch gar nicht, solange er im Nachhinein gut dasteht und seinen Wählern entsprechend das Signal Signal senden kann, ich habe was für euch erreicht.
Welche Rolle hat auch der Druck so innerhalb der amerikanischen Wirtschaft auf Trump gespielt? Also es gab ja zum Beispiel auch prominente Vertreter der Autoindustrie, die gesagt haben, diese Zölle gerade auf Mexiko und auch auf Kanada sind eben auch für die USA, für die Produktion in den USA keine gute Idee, weil eben die US-amerikanischen Hersteller auch auf Vorprodukte aus Mexiko angewiesen sind, weil da große Produktion auch mittlerweile angesiedelt ist. Also hat Trump das auch einfach unterschätzt oder nicht gewusst? Es ist ja irgendwie bei diesem Mann alles vorstellbar.
Ja, ich glaube, die Börsen sind eingebrochen. Angeblich guckt Trump deutlich auf die Börsen. Möglicherweise hat das auch mit dazu beigetragen, dass die Zölle jetzt erstmal ausgesetzt wurden. Und ja, wenn eines seiner Ziele ist, die amerikanische Wirtschaft zu stärken, dann ist zumindest stark zu vermuten, dass klare Opposition vorgetragen von der Autoindustrie als durchaus wichtiger Industrie, gerade in den Rust-Belt-Staaten, in den Swing-States, die in den USA wichtig sind, dass das auch eine gewisse Durchschlagskraft bei ihm hat. Also seine Entourage besteht zwar teilweise aus Ökonomen, teilweise aber eben auch aus Handelsjuristen, und deren ökonomische Weltsicht, das ist eine, die also in vielen Aspekten den Einsichten der meisten anderen Ökonomen entweder widerspricht oder zumindest auf einer etwas anderen Linie unterwegs ist. Und der andere Punkt ist, dass aus ökonomischer Perspektive es insgesamt unmöglich ist, für die USA das Handelsbilanzdefizit deutlich zu reduzieren, wenn das Land oder wenn die USA nicht deutlich mehr sparen und weniger konsumieren. Sie verbrauchen am Ende insgesamt wirtschaftlich mehr, als sie produzieren. Und das führt dann dazu, dass sie Nettokapitalimporteur sind, also dass mehr Geld in die USA reinfließt als raus. Und die Spiegel oder das Spiegelbild davon ist am Ende, dass, wenn sich das nicht ändert, das Handelsbilanzdefizit nicht weggeht.
Vielleicht ist es aus ökonomischer Sicht eine blöde Frage, aber was ist denn so schlecht an so einem Defizit? Also worunter leiden die USA, weil sie eben dieses Handelsbilanzdefizit haben?
Also Handelsbilanzdefizite und Überschüsse sind erstmal weder gut noch schlecht, sondern spiegeln eben verschiedene Faktoren wieder. Zum einen die Größe des Landes, die Konsumfreudigkeit, das Sparverhalten innerhalb des Landes, auch natürlich Wettbewerbsfähigkeit, was wird produziert. Die USA haben eben ein großes Defizit im Handel mit Waren und sie haben einen Überschuss im Handel mit Dienstleistungen. Wenn man sich eben die Zahlungsbilanz der USA anschaut, dann steht auf der einen Seite die Kapitalbilanz, auf der anderen Seite eben die Handelsbilanz. Und wenn man ein Handelsbilanzdefizit hat, hat man Überschuss bei der Kapitalbilanz. Das heißt, es kommt viel Geld und Investitionen in die USA rein. Das führt eben auch zu einer Wechselkursentwicklung, zu einem stärkeren Dollar. Das schwächt die Exporte. Also es gibt verschiedene Gründe, was zu Überschüssen und Defiziten führt. Und wenn man sich zum Beispiel Deutschland anschaut, wir haben einen wirklich richtig großen Überschuss im Handel. Und das spiegelt sich jetzt auch nicht in unserem Wirtschaftswachstum wider. Handelsbilanzdefizite können eben dann zum Problem werden, also gerade für kleinere Länder, wenn das Vertrauen in das Land verloren geht, wenn Investitionen nicht mehr in das Land fließen, wenn es dann zu einer Abwertung kommt und letztendlich zu Zahlungsbilanzproblemen. Aber dieses Problem haben die USA nicht. Die sind eine große, starke Volkswirtschaft. Das Geld wird weiter in die USA fließen, weil attraktiver Markt, weil der Dollar so eine besondere Rolle in der Weltwirtschaft spielt. Und deswegen ist es auch eben so enorm schwierig, dieses Handelsbilanzdefizit abzubauen.
Aber ist es dann eher sowas Gefühltes? Also er will das einfach nicht, er will dieses Handelsdefizit weghaben, obwohl die USA jetzt dadurch gar nicht so wirkliche Nachteile haben, so wie Sie es jetzt beschrieben haben. Ich meine, es kommt viel ins Land, es wird investiert in den USA. Also wo ist das Problem?
Also eigentlich ist es für die USA ja gut, wenn mehr Kapital reinkommt, dann kann man mehr investieren, mehr finanzieren. Von daher sollte Trump und seinen Beraterkreis viel stärker auf die Seite schauen, dass das eigentlich ein großer Vorteil für die USA ist, denn er will ja das Wachstum ankurbeln, deswegen will er Steuern senken, deswegen hat er Musk und will deregulieren und den Staat kleiner machen. Am Ende soll alles die Wirtschaft ankurbeln und da hilft es am Ende, wenn ausländisches Kapital ins Land kommt.
Aber braucht er vielleicht diese Zolleinnahmen, gerade weil er eben Steuern senken will?
Also er glaubt, dass er durch Steuer oder durch Zölle tatsächlich Steuern bekommt von den Ausländern, wenn er so will. also External Revenue Service hat er das genannt, statt Internal Revenue Service, also das, der auswärtige Einnahmendienst, wenn man das übersetzen will, statt eben halt, dass die Amerikaner die Steuern zahlen, sollen es die Ausländer tun. Das ist für sich genommen schon totaler Stuss, denn wenn die Preise in den USA steigen durch die Zölle, dann zahlen die Verbraucher das eben in Form von höheren Preisen und zwar nimmt der Staat mehr ein. Aber ob das tatsächlich dann nennenswert vom Ausland mit bezahlt wird, indem die Unternehmen beispielsweise weniger Gewinne machen, das wird teilweise vielleicht der Fall sein, aber eben nur teilweise. Und es gibt Berechnungen, die sagen, wenn er jetzt auf alle Importe einen 10%igen Zoll erheben würde, was ja schon tatsächlich eben, weil es alle Importe sind, richtig gravierende Maßnahme wäre, die gegen Handelsrecht und alles oder internationales Handelsrecht verstoßen würde, dann würden die Importe sinken, deswegen sozusagen auch schon weniger Einnahmen generieren. Aber selbst wenn sie konstant bleiben würden, gibt es Schätzungen, dass damit gerade mal etwa 1/20 der Steuereinnahmen auf der Bundesebene generiert werden können. Das heißt, es ist völlig, völlig illusionär, dass er über auch nur halbwegs akzeptables Zollniveau, was dann irgendwo zwischen 10% und 20% liegt, auch nur annähernd das hineinbekommen kann, um tatsächlich halt signifikante Steuersenkungen damit zu finanzieren.
Es mag ja sein, dass das alles Stuss ist. Und nein, es mag nicht nur sein, es ist definitiv alles Stuss. Aber solange das der Stuss ist, den Trump glaubt, muss man, glaube ich, erstmal davon ausgehen, dass das seine Arbeitsgrundlage ist. Und ich glaube, es ist schon stark gefühlsgesteuert, um es mal so zu formulieren. Wenn ich mich nur erinnere an seine Aussagen schon in der ersten Amtszeit zu all diesen deutschen Autos, die in New York rumfahren und dass er das nicht will, sondern dass da amerikanische Autos fahren sollen, dann sieht man doch schon ganz klar, wo er herkommt. Nicht aus der ökonomischen Theorie, sondern aus dem, was er am Tag so sieht. Jetzt gibt es manche Stimmen, die sagen, lass ihn mal einfach machen. Er wird dann schon über kurz oder lang merken, dass das nicht funktioniert und dann wird er beidrehen. Die Frage ist nur in dem Zusammenhang immer, was ist kurz und was ist lang und was macht man in der Zwischenzeit. Aber ich glaube, wir müssen erstmal davon ausgehen, dass ihm die ökonomische Theorie nicht nur egal ist, sondern dass er sie auch nicht durchdringt und gar nicht durchdringen will.
Ich hatte auch noch mal 1-2 Zahlen mitgebracht. Berechnungen von der Tax Foundation und vom Peterson Institute. Und die haben beide relativ hohe Kosten der Zölle für die privaten Haushalte eben simuliert, berechnet. Die einen kommen auf $800 pro US-Haushalt im Jahr 2025 und das Peterson Institute sogar zu $1,200. Und es ist ja, wenn man sich jetzt Umfragen anschaut, unter Amerikanern sind ja die Zölle gerade bei Kanada und Mexiko auch gar nicht so richtig beliebt. Und vielleicht hat das dann auch dazu beigetragen, dass Trump die Zölle jetzt nicht sofort implementiert hat gegen Mexiko und Kanada. Und auch da habe ich noch mal ein paar Zahlen mitgebracht. Und zwar laut einer YouGov-Umfrage von vor ein paar Tagen, nur 16% der Befragten unterstützen die Zölle sehr stark. 17% haben so eine Mittelunterstützung, also auch nicht so groß. Und 40% lehnen die Zölle stark ab und 10 weitere Prozent sagen, so richtig toll finden sie das auch nicht. Nun kommt es immer darauf an, wie man das Narrativ dreht. Wir haben das ja in der ersten Trump-Administration auch immer wieder gesehen, dass seine Zölle im China-Handel oder auch die Zölle auf Stahl und Aluminium eben auch zu Belastungen der Haushalte geführt haben. Aber er hat das eben so gedreht, dass die Menschen weiter für ihn gestimmt haben. Und ein Sektor, der damals ja besonders betroffen war, war die Landwirtschaft. Mhm. Da kam dann tatsächlich auch Opposition. Aber die Landwirtschaft ist dann kompensiert worden durch Hilfsmaßnahmen, durch Hilfszahlungen.
Da ging es also, um die Zölle auf Soja aus China.
Richtig, genau, ganz genau. Die Amerikaner, also Trump-Administration hat Zölle auf Importe auf China verhängt. China hat geantwortet mit eigenen Zöllen, vor allen Dingen auf Landwirtschaftsprodukte, darunter eben auch Soja. Und dadurch ist der Exportmarkt für Soja für die amerikanische Landwirtschaft sozusagen eingebrochen. Und das hat zu enormen Verzerrungen und Problemen eben für die Landwirte geführt. Und das ist dann kompensiert worden von der Administration. Und dementsprechend hat er sich an der Stelle eben diese Unterstützung in Anführungsstrichen so ein bisschen erkauft. Und wie gesagt, es kommt halt darauf an, wie man das Narrativ spinnt. Und das wird sich dann eben jetzt auch zeigen.
Gucken wir nochmal auf China. Also wir haben gesagt, bei Mexiko und Kanada gibt es jetzt mal diese Zollpause, 4 Wochen. Dann will er nochmal überlegen, wie es mit den Zöllen gegen die beiden Länder weitergeht. An den Strafzöllen auf Waren aus China, zusätzlich nochmal 10%, will er auf jeden Fall mal festhalten. Und China, ich glaube, Herr Mattes, Sie hatten es am Anfang schon gesagt, China hat ja auch gesagt, wir machen Gegenzölle, Zusatzzölle, zum Beispiel auf Kohle, auf Erdgas und auf Öl und landwirtschaftliche Maschinen. Das alles ist schon in Kraft oder tritt jetzt nächste Woche in Kraft. Was passiert dann? 2 große Volkswirtschaften, die sich da ja jetzt doch in einem Handelskrieg befinden, oder?
Der Handelskrieg ist ja sowieso schon da. Den hat Trump schon in der ersten Amtszeit losgetreten, indem er auf eine ganze Reihe von chinesischen Importen in der Größenordnung von 300 Milliarden US-Dollar Zölle erhoben hat. Das waren überwiegend technische Produkte, die jetzt nicht direkt in den Konsum gehen, also wo die Zollerhöhung nicht direkt die Verbraucher in den USA gespürt haben, aber eben die chinesische Industrie, die chinesische Entwicklung. Jetzt kommen in der Breite nochmal 10% hinzu, die andere, also die damals Trump 1, das war eine Zollhöhe von knapp 30%. Der durchschnittliche Zoll vorher jetzt, also auch noch unter der Biden-Administration, lag dann bei etwa knapp 20%. Und jetzt kommen dann nochmal 10% in der Breite auf alle drauf. Das ist schon ein Handelskrieg, der wird jetzt noch etwas verschärft, ja. Der Punkt ist, dass China jetzt vergleichsweise harmlos zunächst dagegen geschossen hat, weil es eben nicht in der Breite die US-Importe tatsächlich mit Zöllen belegt und darüber hinaus Google jetzt einer Marktverzerrungsuntersuchung unterwerfen will. Google kann aber eigentlich gar nicht groß in China Geschäft machen, weil das aus anderen Gründen verboten ist. Und China hat nochmal ein paar weitere seltene Erden, also wichtige Rohstoffe, Exportkontrollen in den Raum gestellt, sie teilweise etwas verschärft. Das heißt, in erster Linie zeigt China jetzt, wir gehen einen kleinen Schritt, aber wir können auch noch einen viel größeren Schritt gehen, wahrscheinlich auch in der Hoffnung, dass man da jetzt erstmal verhandeln kann. Das heißt, die Reaktion Chinas war jetzt erstmal harmlos, aber sie haben im Prinzip die Folterinstrumente ins Schaufenster gestellt.
Wie könnte so ein Deal aussehen? Was könnten die verhandeln? An was hätte denn auch Trump Interesse, was da rauskommen soll?
Naja, man hat es bei Trump ja immer gesehen, dass er gut damit leben kann, dann, wenn ihm die andere Seite ein Angebot macht, das Produkt XY mehr aus den USA zu kaufen. Ob das jetzt Soja oder andere Dinge sind, das war ja auch der legendäre Deal, den Juncker mit Trump damals gemacht hat, indem er ihm zugesagt hat, wir kaufen mehr verflüssigtes Gas, also LNG, und wir kaufen mehr Soja. Damit waren die damals diskutierten Autozölle dann erstmal vom Tisch, wobei man auch berücksichtigen muss, dass es innenpolitischen Druck auf Trump gab und das nicht nur das geniale Verhandlungsgeschick war. Aber das war ein Deal, mit dem Trump dann zu Hause gut leben konnte, weil er sagen konnte, hier, ich habe was erreicht, das wird das und das bringen und damit können die und die Branchen gut leben.
Gegenüber China gab es ja auch so einen Deal, der ist dann zwar auch wegen der Corona-Krise nicht umgesetzt worden. China wollte deutlich mehr von verschiedenen Gütern aus den USA kaufen, hat das zugesagt, das wurde als Phase-1-Deal dann groß gefeiert. Weitere Zollerhöhungen wurden dann ausgesetzt, von daher, ja genau, das wäre ein Punkt, aber die Frage, also die Zölle, diese 10% auf China, hat er ja auch mit Fentanyl, also mit dieser Droge begründet, bei der China Vorprodukte liefert und wo der Verdacht im Raum steht und wo es auch Indizien dafür gibt, dass China hier gezielt die USA mit dieser gefährlichen Droge versorgt und es ja tatsächlich 10 oder 100.000 Tote in den USA durch den Drogenmissbrauch da gibt. Deswegen ist halt die Frage, zielt er auf einen Deal in diese Richtung oder zielt er auf einen Deal jetzt auch wieder, China soll mehr kaufen und am Ende geht es ums Handelsbilanzdefizit und die Wettbewerbsverzerrung in China. Auch da wissen wir es nicht genau, was das eigentliche Ziel jetzt dieser Maßnahme ist.
Und deswegen finde ich, lohnt es sich auch hier nochmal in die Ausgangslage so quasi reinzuschauen. Das erste finde ich, wo auch ein großer Unterschied zu Mexiko, Kanada und eben auch der EU liegt, ist, China verfolgt ja in Teilen wirklich einen unfairen Handel, verzerrt den Wettbewerb global, hat enorme Überkapazitäten in vielen Bereichen aufgebaut, subventioniert seine Industrie eben sehr stark auch durch niedrige Steuern und auch durch Subventionen und führt dazu halt tatsächlich zu Wettbewerbsverzerrungen. Und wäre der bessere Weg tatsächlich über die Welthandelsorganisation zu gehen? Und
da ist er jetzt aber ein Trump nicht so Fan von.
Richtig, ja. Da ist er eben kein Fan von und man muss ja ehrlich auch sagen, dass der Streitschlichtungsmechanismus auch nicht mehr funktioniert, weil eben keine Mitglieder in dem sogenannten Berufungsgremium mehr bestehen, weil eben Trump das auch schon blockiert hat. Biden hat das fortgeführt. Also der Weg über die WTO ist eben tatsächlich eingeschränkt und dementsprechend bleiben Länder dann eben die Anwendung von handelspolitischen Schutzinstrumenten. Die EU macht das auch jetzt verstärkt, also sogenannte Ausgleichszölle auf den Import von E-Vehicles aus China beispielsweise. Also wir haben halt tatsächlich hier einen verzerrten Wettbewerb. Also das Zweite, was wir in den USA eben auch sehen, die USA haben den sogenannten ersten China-Schock weit schlechter verdaut, als wir das getan haben. Also es hat zu einer Deindustrialisierung beigetragen in den USA mit großen eben regionalen auch Unterschieden.
Weil Produktion von den USA nach China verlagert wurde?
Das und eben, weil ein starker Wettbewerb entstanden ist, gerade eben auch bei arbeitsintensiven Produktionen. Und auf gar keinen Fall ist es alles dem Handel zuzuschreiben. Und China, dazu gehört natürlich auch Digitalisierung und auch der technologische Wandel. Die USA haben halt weniger als wir in dem föderalen System eben so ein Ausgleichssystem, wo die Bundesebene den Bundesstaaten hilft oder die Bundesstaaten einen Finanzausgleich untereinander haben. Das haben die USA nicht. Deswegen haben sie mit dem Strukturwandel auch größere Probleme gehabt. Aber was wir eben schon sehen, ist riesige Einkommensunterschiede. Wir sehen eine untere Mittelschicht, die tatsächlich in Teilen abgehängt ist. Viele von diesen sogenannten Blue-Collar-Worker haben ja auch tatsächlich für Trump gestimmt. Also der erste China-Schock ist nicht ganz verdaut und der zweite China-Schock, der jetzt eben gerade stattfindet, führt eben zu zusätzlichen Problemen. Und dann noch ein dritter Punkt, der ganz wichtig ist, und das ist der systemische Wettbewerber. China wird ja als eines der größten Herausforderungen und Bedrohungen für die USA wahrgenommen. Und das über die beiden Parteien hinweg und ganz stark in allen Bevölkerungsschichten. Das heißt also, es ist weit mehr als nur Handel, über den hier gesprochen wird, sondern tatsächlich auch in gewisser Weise Chinas Rolle in der Welt im Vergleich zu der amerikanischen Rolle in der Welt und wer tatsächlich die Welt mit ihren Regeln bestimmt. Und deswegen geht es hier eben auch nicht nur um Handelsbilanz, Überschüsse, Defizite und Handel und Arbeitsplätze, sondern hier geht es eben um mehr. Hier geht es darum, wer den systemischen Wettbewerb gewinnt.
Und das ist ja eigentlich ein Thema, an dem die EU auch dran ist. Also auch da geht es ja um dieses systemische Rivale, Partner, wie sich die EU da in ihrem Verhältnis zu China auch neu organisieren und neu definieren will. Also es ist ja dann doch auch eine Gemeinsamkeit zwischen den USA und Europa.
Ja und nein, würde ich sagen. Also natürlich stimmt das und im gewissen Rahmen versucht man ja auch gerade auf diese Art und Weise Trump zu signalisieren, hey, wir haben da einen gemeinsamen Gegner oder gemeinsames Problemfall und sollten da vielleicht auch zusammen agieren. Mhm. Gleichzeitig ist es aber auch ein Riesenproblem für die EU, wenn am Ende die USA die Frage stellen, seid ihr auf unserer Seite oder seid ihr auf der anderen Seite und verlangen, dass man sich klar positioniert. Denn dann gerade auch aus deutscher Perspektive mit der engen Verbandlung der deutschen Wirtschaft mit China mag das auch durchaus problematisch werden. Und dass es irgendwann zum Schwur kommt, ist tatsächlich nicht unwahrscheinlich und könnte Implikationen haben, die uns dann doch nicht wirklich gefallen.
Lässt sich da auch diese Zolldrohung gegen die EU einsortieren? Also, dass Trump sagt, er fühlt sich von der EU gerade ungerecht behandelt, er denkt auf jeden Fall ernsthaft deshalb über Zölle nach, dass man da jetzt auch so eine Drohkulisse aufbaut und dann sagt, okay, wenn ihr die Zölle nicht haben wollt, dann müsst ihr euch aber entscheiden?
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz weites Feld. Da spielt sicherlich China mit rein, da spielt Grönland mit rein seit neuestem. Ein Feld, mit dem, glaube ich, niemand hier gerechnet hatte. Es spielt aber auch zum Beispiel die Digitalgesetzgebung mit hinein. Also die Gesetze, die die EU in den letzten Jahren erlassen hat, zur besseren Kontrolle der Märkte, aber auch der Dienstleistungen, der digitalen. Also da geht's auch stark um solche Sachen wie X und wie Musk sich in den deutschen Wahlkampf einmischt. Und es geht um Wettbewerbsstrafen, die Digitalkonzerne bekommen haben, beziehungsweise ihnen potenziell drohen. Auch das ist ein gar nicht zu unterschätzender Punkt, gerade mit der ganzen Tech-Clique, die Trump jetzt umgibt. Und auch da gab es schon entsprechende Signale. Zumindest glaubt man, sie in Brüssel so wahrgenommen zu haben, dass man sich besser zurückhält erstmal mit der Anwendung dieser Gesetze, weil auch das mit Zöllen beantwortet werden könnte. Das Ding ist, es ist halt ein unheimlich großes Feld. Es sind unheimlich viele verschiedene Themen, um die es geht. Und am Ende weiß es wahrscheinlich Trump selbst noch nicht so genau, was ihm davon eigentlich wirklich am wichtigsten ist.
Wenn ich da gleich nochmal reinkommen darf und an die letzte Trump-Administration eben erinnern, da hatten wir ja die hohen Zölle auf Stahl und Aluminium seitens der USA. Und auch da war es die Frage damals, warum eigentlich gegenüber der EU? Ja, mhm. Also wir produzieren nicht unter Preis, wir dumpen nicht, mhm. wir produzieren zu sehr hohen Sozialstandards und eben auch Umweltstandards. Da ist ja eigentlich also erstens kein unfairer Wettbewerb und zweitens, womit die Zölle ja damals begründet worden sind, war Gefährdung der nationalen Sicherheit. Also auch das kann man eigentlich nicht wirklich sagen. Aber was dann immer als Argument eingebracht worden ist, ist, dass die EU eben nicht stark und streng genug und aggressiv genug gegenüber China sich verhält und chinesische Produkte über die EU dann in die USA kommen und dann eben so zu so einem unfairen Wettbewerb auch beitragen. Deswegen glaube ich schon, dass China und wie wir uns gegenüber China verhalten, ein wichtiger Punkt in unserem bilateralen Verhältnis mit den USA sein wird. Biden hatte ja auch schon immer wieder von uns verlangt, wir sollten eben aggressiver gegen unfaire Handelspraktiken seitens China vorgehen. Und das ist eben aber für uns gar nicht genau so einfach, ne, weil wir eben so stark verflochten sind mit dem chinesischen Markt.
Vielleicht ist es nicht so einfach, weil die EU natürlich nicht bereit ist, den Schritt zu gehen, zu sagen, wir ignorieren die internationalen Handelsregeln und wir ignorieren die WTO. Das ist, mag ein bisschen verkopft klingen, ist aber natürlich gar nicht so unwichtig aus EU-Perspektive, die stark auf regelbasierten Handel global setzt. Auch Biden hat schon von der EU verlangt, die WTO mal WTO sein zu lassen und einfach mal Zölle auf chinesische Produkte in diesem Stahl-Aluminium-Streit zu verhängen, wozu Brüssel zumindest bisher nicht bereit war.
Ja, das jetzt wird es ja quasi richtig spannend in dieser Gemengelage, wie die EU zwischen USA und China steht, wie die USA die Gewichte zwischen dem Konflikt gegenüber China, der ja auch ein Hegemonialkonflikt ist, und gegenüber der EU, der ja eher wirtschaftliche Themen hat, dann ausbalanciert. Ich frage mich aber, was wird Trump für eine Position gegenüber China einnehmen? Denn da kommen gerade wieder diese Tech Bros, also die großen Technologiekonzernführer mit rein, die ja alle bei seiner Amtseinführung mit dabei waren, die schon Hofknickse da vollzogen haben und sich ihm anbiedern. Musk, der eine ganz prominente Rolle hat, viele von denen, nicht alle, aber viele von denen verdienen viel Geld in China. Deswegen ist die große Frage, wie weit berücksichtigt Trump diese Interessen? Wie einflussreich ist Musk? Und wird er sich möglicherweise, hat ja immerhin Xi Jinping zu seiner Amtseinführung eingeladen, er ist zwar nicht gekommen, aber hat einen hochrangigen Vertreter aus der Regierung geschickt. Wie sehr wird es unter Trump so kritisch gegenüber China wirklich weitergehen, wie es unter Trump 1 angefangen und unter Biden am Ende auch weitergegangen ist? Denn Biden hat ja nicht nur die Zölle gegenüber China, die Trump eingeführt hat, auf dem gleichen Niveau gelassen, sondern er hat sehr viele Exportsanktionen verhängt im Technologiebereich, gerade insbesondere in der Chipindustrie, um zu verhindern, dass China technologisch aufholt und in den Bereichen gerade mit künstlicher Intelligenz, aber auch schnellen Chips dadurch dann idealerweise, das ist das Ziel der Amerikaner, das Aufholen der chinesischen Armee, der Volksarmee, verlangsamt, weil am Ende, wenn es um den Hegemonialkonflikt geht, ist ja die Frage, wird das amerikanische Militär seine Dominanz behalten oder wird China irgendwann aufholen? Das heißt, in dieser Gemengelage ist es jetzt die Frage, wird Trump sich auf irgendwelche Deals einlassen mit Xi Jinping und wir möglicherweise sogar dann gar nicht mehr diesen Verhandlungschip, den wir eigentlich noch haben. Also zu sagen, pass auf, wir sind auch bereit, mehr gegen China zu tun. Deswegen bitte, Trump, brauchst du jetzt nicht Zölle auch auf die EU zu erheben, sondern wir tun das gemeinsam. Wir führen das fort, was wir unter Biden schon versucht haben und versuchen gemeinsam gegen diese Wettbewerbsverzerrung Chinas vorzugehen, gegen diese Systemrivalität, gegen das Aufkaufen von Rohstoffen in Afrika. Da gibt es ja eine ganze Menge von gemeinsamen Spielfeldern, wenn es um den Konflikt mit China geht, wo wir ja wirklich gemeinsame Interessen haben. Also
aber gut, Herr Mattes, wenn die EU diese China-Karte, sage ich mal, jetzt nicht spielen kann oder vielleicht später nicht spielen kann oder auch nicht spielen möchte, welche Alternative hat man dann im Moment, um sich dagegen Trump auch zu positionieren? Also was Ursula von der Leyen ja gerade aus meinem Empfinden versucht, ist sozusagen, hallo, wir sind auch wer. Also wir können Gegenzölle ergreifen, unser Markt ist wichtig für dich, lieber amerikanischer Präsident. Also so eine Stärke irgendwie aufbauen. Ist das denn ein kluges Konzept?
Also als erstes ist es erstmal wichtig für die EU und für die Mitgliedstaaten Einigkeit zu zeigen. Also ein gemeinsames, starkes Auftreten und sich auch nicht auseinander dividieren zu lassen. Denn das ist tatsächlich immer eine Gefahr, auch wenn man Gegenmaßnahmen verhängt, die ja dann auch die Mitgliedstaaten auch betreffen, weil ja auch importiert wird. Da muss man eben ganz genau gucken, dass man da nicht neue Konflikte schafft, die die europäischen Mitgliedstaaten auseinander dividiert. Und was wir in den letzten Tagen gesehen haben, war schon ein starkes gemeinsames Auftreten, auch in Brüssel mit dem Sondergipfel, der dann auch einberufen worden ist. Also das scheint auf jeden Fall erstmal zu funktionieren. Ob das längerfristig auch der Fall sein wird, muss man sehen. Das Zweite, was total wichtig ist, man kann nur aus einer Position der Stärke heraus wirklich gut verhandeln. Und wenn man sich die EU im Moment anschaut, haben wir ja tatsächlich auch Schwachpunkte, wie zum Beispiel zwei stockende Wirtschaftsmotoren, also Deutschland und Frankreich. Und wir müssen halt viel, viel mehr für unsere eigene Wettbewerbsfähigkeit auch tun. Also Investitionen, Abbau von Bürokratie und so weiter. Also viel auch an uns selber arbeiten. Und dann kommt eben dieser dritte Punkt, den Sie gerade auch genannt hatten. Nämlich, welche handelspolitischen Schutzinstrumente möchte man anwenden und wie? Und da ist es auch aus meiner Sicht wichtig, dass die weiterhin regelbasiert angewandt werden, dass sie transparent sind. Also Anti-Dumping-Maßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen, das neue Anti-Coercion-Instrument, dass die EU eben schon weiterhin eine regelbasierte Handelspolitik verfolgt, aber eben diese Instrumente auch anwendet. Und wenn man dann zum Dealmaking kommt, was für die EU wirklich nicht so einfach ist, weil wir dieses Transaktionale nicht im Blut haben, ja, dann würde ich sagen, neben den LNG-Käufen, die eben schon mal angesprochen worden sind, wird es wahrscheinlich auch um unsere Verteidigungsausgaben gehen, als ein wichtiger Punkt.
Dass wir in den USA einkaufen, stärker als bisher?
Und, also was ich jetzt tatsächlich meinte, Verteidigungsausgaben im Sinne von, dass Trump angekündigt hat, NATO 5%, aber dass wir eben auch mit dem Geld dann US-Militärausrüstung einkaufen. Und letztendlich, also ich bin persönlich ein großer Fan von der WTO, auch wenn sie leidet, auch wenn sie nicht mehr so stark ist wie noch vor 10 Jahren. Ich finde, dass die EU sich weiterhin auch für eine Form der Organisation einsetzen muss und auch ihre eigenen Handelsbeziehungen zu anderen Ländern stärken muss durch Freihandelsabkommen. Und dieses alles zusammen findet man jetzt auch schon in vielen Dokumenten der EU als Strategie, was gemacht werden muss. Jetzt muss es eben auch noch umgesetzt werden.
Und tatsächlich müssen dafür alle an einem Strang ziehen. Das haben Richtig. Sie ja gerade auch schon gesagt. Herr Kafsack, was hören Sie da gerade aus Kreisen in Anführungszeichen? Wie einig sind denn die europäischen Regierungschefs mit Blick auf ein gemeinsames Vorgehen gegen mögliche Strafzölle und gegen Trump?
Aus Kreisen haben Sie schön formuliert, was dann so irgendwelche Diplomaten und andere sagen und was man einfach auch so ein bisschen mitbekommt. Also ja, die Einigkeit ist das Nonplusultra und die Hoffnung ist groß, dass man das hinbekommt, vor allen Dingen auch aus der Erfahrung heraus, dass man das in den Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien, wo es eben auch um Einigkeit immer ging, auch hinbekommen hat. Ich muss allerdings schon sagen, ich sehe deutliche Dissonanzen, ist vielleicht ein bisschen zu hartes Wort, Unterschiede schon zwischen dem, wie einzelne EU-Staaten auf Trump reagieren. Da ist auf der einen Seite Frankreich, das so ein bisschen auch so in gaullistischer Tradition, so nach dem Motto, wir lassen uns doch von diesen komischen Leuten in Washington nicht sagen, was wir zu tun haben, ganz stark auf Konfrontation setzt, wo es auch große Probleme gäbe, wenn man jetzt sagen würde, wir kaufen amerikanische Militärgüter. Das wollen die absolut gar nicht. Im Gegenteil, die Franzosen wollen durchsetzen, dass die Militärgüter künftig rein in auf europäischer Ebene eingekauft werden, / auch aus Frankreich. Und dann gibt es auf der anderen Seite die, sagen wir mal, osteuropäischeren EU-Staaten, wo man ganz klar erkennen kann, je näher sie an Russland liegen, Polen zum Beispiel, da ist eine sehr, sehr große Bereitschaft zum Entgegenkommen, zu Zugeständnissen und eine große Abneigung mit Blick auf Konfrontation. Und dann ist Deutschland so ein bisschen dazwischen, zwischen den beiden Polen aus verschiedenen Gründen, auch wegen der Handelsbeziehungen. Soll heißen, so einfach da Geschlossenheit zu zeigen, wird es am Ende wahrscheinlich doch nicht werden. Und man hat das auch bei Handelsministertreffen schon gesehen, dass man natürlich vorher vom Reingehen und auch nachher beim Rausgehen versucht, möglichst eine klare Botschaft zu platzieren, dass aber hinter den Kulissen dann doch heftig gestritten wird. Und insofern bin ich mir nicht so sicher, wie das am Ende wirklich funktionieren wird.
Also ich glaube, wenn wir es wirklich ernst meinen damit, dass wir unsere Verteidigungsfähigkeit in den nächsten 5 oder in den nächsten Jahren enorm stärken werden und deutlich über die 2% an der Wirtschaftsleistung, an Verteidigungsausgaben hinausgehen, vielleicht Richtung 3%, nicht die 5%, die Trump gefordert hat, dann wäre meine Vermutung, dass wenn man das jetzt halbwegs schnell machen will, dass die europäische Rüstungsindustrie überhaupt nicht in der Lage ist, all die Produkte, die dafür nötig sind, dann zu liefern, dass man also, wenn man diesen zügigen und aber auch kräftigen Schub gehen will, dass dann auch es gar nicht anders geht, als auch noch mehr in den USA einzukaufen. Ich bin jetzt kein Experte in der Verteidigungsindustrie, insoweit vielleicht liege ich da auch falsch, aber zumindest bei Kampfjets und Ähnlichem sozusagen scheinen die USA ziemlich weit vorne zu sein. Das dürfte wahrscheinlich auch in anderen Bereichen der Fall sein. Deswegen mag es wahrscheinlich durchaus auch möglich sein, wenn man eben weiß, man muss sehr viel mehr da investieren, dass sowohl Frankreich eine Menge mehr verkaufen kann, als auch die deutsche Rüstungsindustrie, als auch andere, aber auch die Amerikaner. Und vielleicht diese Konfliktlage nicht so stark ist, wie Sie sie aufgemacht haben, Herr Kafsack.
Wenn ich da dann einmal reingehen darf.
Ja, genau, machen Sie. Sie kennt sich vielleicht noch besser aus.
Stark um Symbolik, und da geht es auch ganz gar nicht so sehr darum, ob das realistisch ist. Natürlich, wenn man jetzt auf 5% gehen wollte, wobei da muss man auch erstmal hinkommen, dann kann das nicht alles aus europäischen Beständen gedeckt werden. Aber es geht mehr auch um die Frage wirklich der Symbolik da. Und für Frankreich ist einfach auch wichtig zu sagen, wir konzentrieren uns stark auf Europa und wir wollen das auch gar nicht. Vor dem Hintergrund ist da, wie man so schön sagt, die Messe wirklich noch nicht gelesen, ob die EU wirklich im großen Stil Militärgüter einkaufen kann auf amerikanischer Seite. Aber das ist am Ende auch nur eine Detailfrage. Mir ging es eigentlich mehr um die Frage Konfrontation, sprich Stärke zeigen, Gegenzölle androhen, oder Kooperation, sprich sich erstmal ein bisschen den Kopf senken, defensiv verhalten, hoffen, dass der Sturm über einen hinweggeht, und Angebote machen. LNG kaufen, Militärgüter kaufen, Agrargüter kaufen oder sogar dann doch darüber reden, ob man die Autozölle auf europäischer Seite einseitig noch senken kann, damit amerikanische Autos mehr nach Europa rein können, wissend, dass das schwierig ist, weil man das dann eigentlich auch China anbieten könnte. Das sind zwei unterschiedliche Strategien und da gibt es unterschiedliche Pole auf europäischer Ebene. Und für meinen Geschmack ist Frau von der Leyen da viel, viel zu zurückhaltend und könnte da eher 1, 2, 3 Schippen drauflegen.
Also ich war in verschiedenen Hintergrundgesprächen auch mit dabei mit der Kommission. Die Kommission bereitet sich schon vor, auch eben Gegenmaßnahmen zu verhängen und schaut auch gerade danach, was sind die Produkte, die mit Zöllen belegt werden könnten, sollten, die den Amerikanern eben auch wehtun und auf der anderen Seite uns nicht zu sehr wehtun und belasten. Also die Kommission bereitet sich schon vor. Und eigentlich finde ich, ist das eine relativ schlaue Strategie, auf der einen Seite zu sagen, pass auf, wir sind auch bereit und wir würden das auch machen. Auch wenn es eben auch für uns nicht ganz einfach ist und auch für uns zu Kosten kommt. Aber wir lassen eben unregelbasiertes und unfaires Handeln eben auch nicht einfach über uns ergehen. Auf der anderen Seite wissen wir genau, wie eng wir miteinander verflochten sind, dass wir uns gegenseitig schaden. Und es gibt Bereiche, in denen wir bereit wären, einen Deal zu machen, weil es auch in unserem Interesse ist. Mhm. Und deswegen dieses nicht rausgehen und poltern, sondern zuerst jetzt auch mal eruieren, halte ich eigentlich für ganz schlau. Auf der anderen Seite muss man eben auch wirklich gucken, dass die Mitgliedstaaten dann an einem Strang ziehen. Und vielleicht ein letzter Punkt, weil gerade das Wort Symbolpolitik gefallen ist. Ich glaube, das ist etwas, was die EU nicht so gut kann bisher. Und was wir vielleicht auch noch ein bisschen lernen müssen im Umgang mit Trump, dass wir schauen müssen, was ist es das, was ihm tatsächlich auch einen innenpolitischen Win sozusagen verschaffen würde? Was wäre ein gutes Symbol, was wir eben dann an der Stelle auch erfüllen könnten?
Und jetzt müsste ich doch noch einmal darauf reagieren, weil ich nicht gesagt habe, Frau von der Leyen sollte poltern. Dann wäre ich grundsätzlich missverstanden worden. Und natürlich ist mir klar, dass es eine Schublade gibt oder wahrscheinlich sogar 2, 3, in denen Listen liegen mit Produkten, auf die man Gegenzölle erheben kann. Das ist ja schon seit dem Herbst in Arbeit, schon vor der Wahl von Trump in Vorbereitung gewesen. Diese Strategie ist auch per se nicht falsch. Aber wenn ich mir so die vergangenen Wochen angucke, dann habe ich schon das Gefühl, dass die Kommission zu defensiv ist und dass sie natürlich nicht poltern sollte, aber vielleicht ein bisschen lauter sprechen.
Ich würde das vielleicht mal sozusagen zusammenfassend in so ein Bild bringen. Eigentlich die richtige Strategie wäre, die rechte Hand vorsichtig vorstrecken, zu sagen, wir können uns einen Deal vorstellen, wenn wir aber mehr von euch kaufen, dann müssen wir sicher sein, dass ihr keine Zölle gegen uns erhebt, also ein konditioniertes Angebot. Und auf der anderen Seite mit der linken Hand quasi die Zollkeule hinter dem Rücken halten. Und diese Art von Zuckerbrot und Peitsche, ausgestreckter Hand und Keule hinter dem Rücken, ist eigentlich meines Erachtens schon auch die richtige Strategie. In den Nuancen ist es natürlich die Frage, wie man das dann wirklich im Detail spielt.
Dann hoffen wir, dass die Strategie Zuckerbrot und Peitsche in den nächsten Tagen und Wochen dann auch Erfolg hat. Das war das Forum in SWR Kultur mit Jürgen Mattes vom Institut der Deutschen Wirtschaft, mit Dr. Stormy Annika Mildner vom Aspen-Institut Deutschland und mit Henrik Kafsack von der FAZ. Wir haben diskutiert über Zölle gegen freien Handel, Trumps Angriff auf die Weltwirtschaft. Mein Name ist Geli Hensoldt. Danke Ihnen fürs Zuhören.